herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und ich glaube, diesmal war ich schuld, dass wir dieses Thema genommen haben.
Auf jeden Fall. Schuld ist auch ein ganz wichtiges Konzept.
Absolut. Ich glaube, nee, eigentlich ist es Rebecca schuld gewesen. Rebecca Endler, schöne Grüße an dieser Stelle, Rebecca. Weil Rebecca auf Blue Sky einen Text gepostet hat von Kate Mann. Und den fand ich ganz interessant, weil er die Überschrift hatte, dass wir mit unseren FreundInnen darüber sprechen sollten, wie deren Beziehungen laufen. Und das war quasi ein Plädoyer dafür, sich einzumischen in diese privaten Beziehungen. Und ich habe diesen Text gelesen und interessanterweise gibt es einen aktuellen Fall dazu, auch im deutschsprachigen Raum. Und das fand ich ganz spannend. Aber der Witz ist, ich habe Rita diesen Text geschickt und dann hast du mir geantwortet.
Ich habe gesagt, ach krass, das lesen wir gerade im feministischen Buchclub bei Fembulé. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich habe den letzten Termin einfach verschwitzt, weil die Terminlage zu krass war und ich das nicht mehr mitbekommen habe. Ist total peinlich. Aber wir haben zufällig gerade Kate Manns Die Logik der Misogynie auf dem Programm. Und so war ich dann endlich mal gut vorbereitet im Thema.
Ich würde sagen, du bist immer gut vorbereitet. Interessanterweise habe ich mir das Buch dann auch gekauft und ich muss sagen, dieses Buch ist kein Lesevergnügen. Es ist wirklich krass. Also ich hätte, also mal davon abgesehen, dass ich diese wissenschaftlichen Bücher eh selten lese und ich glaube, die ersten 80 Seiten überhaupt erstmal erklären, warum, wieso, weshalb dieses Buch geschrieben werden muss und auf wen sie sich bezieht und dass sie sich sehr viel dafür entschuldigt, dass sie nicht alles auf dem Schirm haben kann und so.
Ja, und viel Methodenarbeit auch, also Methodologie, ja, wo erklärt wird, warum diese Methode, was das Ameliorative am Buch ausmacht und so. Aber naja, du kannst uns ja eher mitnehmen in den aktuellen Artikel vielleicht.
Genau, wenn du mir kurz erklärst, was ameliorativ heißt.
Ich glaube, es heißt analytisch. Nein, Melior ist besser. Ne? Mhm. Die alten LateinerInnen unter uns werden es wiedererkennen. Und es sind Methoden gerade in der feministischen Philosophie, die es sich zum Ziel machen, Dinge zu verbessern, was ja eigentlich nicht dasselbe ist wie analytische Philosophie. Aber es ist, ja, es gibt so eine Methodenverschränkung mit der analytischen Philosophie. Ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, dass man das Normative an seinem Vorgehen nicht leugnet, sondern sehr deutlich macht, dass man normative Vorstellungen hat und aus diesem Geist heraus spricht, aber jetzt nicht die Norm setzt und dann argumentiert, sondern argumentiert und dabei nicht vergisst, dass normative Gehalte dabei sind. Und dann ist, glaube ich, der Begriff auch sehr treffend, dass man eine verbessernde Philosophie betreibt.
Also das, ich würde sagen, das setzt der Analyse noch sozusagen das konstruktive Lösungspotenzial mit rein.
Ja, eher so einen ethischen, also gehst du mit dem ethischen Salzstreuer noch ran, wenn es zu langweilig ist. Machst du ein bisschen Ethik drauf. Nein, aber wir tun das ja ohnehin. Ja. Und das meiste an Wissenschaft ist dann so kryptonormativ, dann muss man das rausfiltern und mit dem Rechen durchgehen und fragen, Marke, wo hast du die Blumensamen des Normativen hier verstreut? Und hier wird es halt kenntlich gemacht. Und dass feministische Philosophie eben auch Ziele hat, liegt auch auf der Hand. Also da muss man eigentlich gar nicht lang drüber reden, aber es ist natürlich wissenschaftsethisch auch geboten, drüber zu reden. Und wird einem, deswegen nimmt sie, glaube ich, so einen langen Ausflug dahin mit, gerne mal vorgeworfen. Also ich kenne den Vorwurf auch und da reden wir vielleicht noch drüber, dass man nicht zwischen öffentlicher und privater Vernunft so hin und her wechseln kann und dass es schwierig ist, im Amt so zu sprechen und privat so zu sprechen, dass man nicht einerseits Aktivistin sein kann und andererseits Akademikerin und all diese Dinge. Und ich nehme an, dass das ein Teil dieses Buches auch ausmacht.
Aber guck mal, das hat mir schon erklärt, warum es sich für mich auch gelohnt hat, das mit zu lesen. Also wie gesagt, das sind Bücher, die ich in der Regel nicht so häufig rezipiere. Mich hat das auch gar nicht gestört oder so, aber ich dachte so, wann kommt's endlich? Und an der Stelle muss man sagen,
und dann kam's kaum, oder?
Ja, dann kriegst du eine richtige Triggerwarnung. Also tatsächlich, ne, wenn ihr irgendwie von Gewalt betroffen seid oder Partnerschaftsgewalt betroffen seid, dann ist das wirklich ein richtig harter Einstieg. Also ich war erstmal schockt, dass ihr direkt mit der Keule kommt. Deswegen, ich benenne das hier nicht, ich warne nur vor. Wenn ihr das lesen möchtet, ich kann das grundsätzlich empfehlen, aber dann seid darauf gefasst, dass sie wirklich den Finger sehr tief in die Wunde steckt.
Ja, also, und man kann es dann metaphorisch nehmen, aber es ist metaphorisch und direkt. Also es ist auch eine Performance, dieser Text, glaube ich, einen auf diese Weise ins Thema zu schubsen. Das wird nicht unbedacht passiert sein. Und gleichzeitig ist es gemeint als ein, ja, als eine Metapher für etwas, was im gesellschaftlichen Diskurs passiert, aber es geht auch um ganz direkte Gewalt.
Ja.
So, das muss man wissen, glaube ich.
Genau. Und den Text, den ich gelesen habe, der geht um einen Fall in den USA von einer Autorin, die sie kennt, weil sie auch über Fatshaming geschrieben hat. Mhm. Und diese Autorin hat einen Lebenspartner. Und bei dem würde man sagen, okay, da schwingen so einige Red Flags mit. Den hat sie sich ausgesucht. Es scheint auch so, dass die Beziehung irgendwie auf Instagram recht öffentlich einsehbar ist und damit auch kommentierbar für andere. Und sie hat dann beobachtet, dass andere das durchaus tun. Also, dass sie diese Beziehung im Netz beobachten und sie entsprechend kommentieren, auch vor dem Hintergrund, dass da möglicherweise ein paar Red Flags, also rote Flaggen auftauchen, die anzeigen, dass das vielleicht keine gleichberechtigte, keine gesunde Beziehung ist. Und das findet sie insofern spannend, dass sie sagt, okay, das machen wir performativ irgendwie im Netz, in Social Media, dass wir so anderen ja, Ehe-Tipps, Paar-Tipps, Paarberatungen mitgeben. Und dann stellt sie die Frage, ob wir das nicht im Privaten auch machen müssten. Also ob wir uns nicht stärker im Privaten in die Beziehungen unserer Freundinnen und Freunde einmischen müssten, wenn wir mitbekommen, dass die eben das Maß an gesunder Beziehung verlassen. Jetzt nicht Streit, sondern wenn es da wirklich Hierarchieunterschiede gibt, die zulasten der einen oder anderen Person gehen. Und das fand ich ganz spannend an dem Fall beschrieben. Und gleichzeitig ploppte jetzt in der letzten Woche, glaube ich, ein Fall auf von einem österreichischen Wintersportler. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, wie der heißt. Ich habe immer Ben Alexander auf dem Kopf, aber das ist es nicht. Also der heißt Benjamin Karl. Ist fast wie Ben Alexander, oder? Ja, Benjamin Karl, Benjamin Ben Alexander. Meine Güte, wenn Menschen zwei Vornamen haben als Vor- und Nachname, dann ist das irritierend. Dann weiß man nicht, was wohin gehört. Und zwar hat dieser Benjamin Karl, Olympiasieger, in einem Podcast über die Beziehung zu seiner Frau gesprochen. Und er hat das in einer Art und Weise getan, wo ich schon sagen würde, das ist so eine Red Flag, weil er sich so äußert, dass er sagt, naja, ich habe dann meiner Frau gesagt, ne, ich bin hier derjenige, der das Geld verdient, der dich und die Kinder ernährt, du hast ja alles, was du willst, du hast einen Pool, du hast ein Haus und so. Und meine Termine haben Vorrang. Und zwar, wann hat er das gesagt? Als sie gesagt hat, du, ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr Zeit für mich selbst haben. Und das fanden viele Menschen nicht so gut, wie er sich da geäußert hat und haben dann angefangen, sich darüber zu empören, wie das halt in diesen sozialen Netzwerken so ist. Und was ich wirklich spannend fand, ist, dass es auf das, was er da geäußert hat, was nur ein Ausschnitt aus dem Podcast war, ne? Also das ist ein Ausschnitt, der war sehr explizit. Und dann haben so PaartherapeutInnen haben dann diesen Ausschnitt genommen und sozusagen so eine Paartherapienummer daraus gemacht.
Bertha, das Ei ist hart. Ist ja auch schon so lange her.
Witzigerweise habe ich den vor zwei Tagen angeguckt, ja, in Sketchies. Lori Lohlist grüßen. Ja. Ich habe eher das Gefühl, er verfolgt mich gerade. Genau, aber das Interessante finde ich, ich finde es total unseriös, das auf diese Art und Weise zu machen. Also, weil wir die Perspektive der Frau nicht kennen. So, also das finde ich, an der Stelle finde ich das total übergriffig. Es kann ja sein, dass sie diese Vereinbarung haben. Was für mich aber eine Red Flag ist, ist, dass er gesagt hat, naja, wir sind dann nach diesem Streit schlafen gegangen und am nächsten Tag war das Thema vom Tisch, da war sie wie ein anderer Mensch. Und da dachte ich so, wow, das ist krass, was mag da passiert sein? Auch darüber kann ich natürlich nur Mutmaßungen anstellen. Ja. Das Ding ist aber, jetzt wird darüber geschrieben und berichtet und sein Narrativ ist natürlich das Einzige, auf das wir Zugriff haben. Ja. Und das steht jetzt im Zentrum der Berichterstattung, womit es einfach die ganze Zeit reproduziert wird.
Ja. Ja? Und das ist Thema eben auch bei Kate Mann gegen Ende des Buches, wo sie ihrem Mann dafür dankt, den Begriff mitentwickelt zu haben, den Begriff der Himpathy. Und das auch an mehreren Fällen, das macht sie ja immer, also an konkreten Fällen zu explizieren, zeigt, dass wir dazu tendieren, A, nur das männliche Narrativ zu hören. Sie macht das häufig an Vergewaltigungsfällen klar, wo so amerikanische College-Studenten, die aber der Quarterback des Teams sind und dann ist denen das passiert, da darf man nicht so hart bestrafen, sonst ist das ganze Leben vorbei. Da macht sie das dran fest. Und warum ich drauf komme, weil zu dieser Himpathy natürlich auch eine Gegenseite gehört und die nennt sie Erasure, also wie Erasure, aber mit H davor, weil die weibliche Perspektive damit einfach ausgeklammert bleibt. Und damit können wir dann nur mutmaßen. Ob dieses Mutmaßen angezeigt ist oder nicht, das finde ich auch eine spannende Frage, weil ja Ihre Frage nicht war, sollten wir das im Netz unterlassen, dieses Kommentieren und Ferntherapieren und gute Ratschläge geben, sondern sollten wir es privat auch machen.
Mhm, genau.
Und das ist eine spannende Fragestellung, denke ich, dass man nicht reingeht mit, das ist ein unangenehmes Phänomen, wir können sehr gut markieren, was daran alles falsch ist, dann sollten wir das auch lassen, sondern zu fragen, was ist denn dran? Also wo ist das denn sinnvoll, in welcher Form ist es auch sinnvoll, in dieser vielleicht nicht, aber in einer anderen. Und das ist ein altes Thema der Philosophie, wie man wo seine Vernunft gebrauchen darf. Das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Also es gibt eben diesen Begriff bei Kant der privaten Vernunft und die wird ganz anders benutzt, weil privat beraubt heißt eigentlich, dem Wortursprung nach. Und in allen bürgerlichen Ämtern, so ist es bei Kant in der Schrift, sagt er, sind wir beraubt. Also da können wir nur privat sprechen, wir können da nicht alles sagen. Aber für die öffentliche Sphäre müssen wir alles sagen dürfen. Da gehört die öffentliche Vernunft hin. Also nicht alles sagen, sondern alles Vernünftige sagen. Also vorher darf das gern einmal durchdacht sein, was man da so sagt. Das ist auch ein Phänomen, das wir nicht so häufig antreffen. Und dann ist es aber auch eine Pflicht, dies zu tun. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, dass wir nicht fragen, sollte ich das, ist das angeraten, habe ich was dazu zu sagen, sondern es wäre dann tatsächlich meine Pflicht, öffentlich darüber nachzudenken oder in den Diskurs einzusteigen. Und ich dachte dabei an unsere, war die privat? Die Diskussion darüber, wie das mit Antworten ist. Also wenn so Fragen aufkommen, darf ich dann antworten, muss ich antworten? Mhm. Ich fühle mich ganz oft angesprochen. Ich werde auch angesprochen, wenn Menschen wissen, dass ich irgendwie praktische Philosophie betreibe, dann soll ich so einordnen, wie ihre Werthaltungen sind. Mhm. Soll natürlich sagen, dass sie alles richtig machen oder so ein Blödsinn. Ne? Da fühle ich mich irgendwie auf komische Weise angegangen. Und ich habe mich ja sehr beruhigt bei dem Buber-Zitat mit dem, ja, man muss antworten, aber nicht dem, der fragt. Mhm. Und das wäre mein Verständnis für den Gebrauch öffentlicher Vernunft. Ich muss mich sicher mit diesen Fragen auseinandersetzen. Was passiert denn in Beziehungen? Sind das viele? Ist das was Verdecktes? Sind das so verborgene Machtmechanismen, die wir längst mal aufdecken sollten? Also ich würde das immer so eine Ebene höher ziehen und mich abstrakt mit dem Zeug beschäftigen, ohne Leuten jetzt direkte Ratschläge zu geben.
Das Interessante finde ich ja, dass sie auch den Take aufmacht in ihrem Artikel, also wir verlinken euch das, dass an dieser Stelle, was ich euch leider nicht mehr verlinken kann, sind die Originalaussagen von
schon weg.
Benjamin Kalten. Tatsächlich hat er aufgrund dieser Empörung gesagt, naja, zum einen muss das Reel gelöscht werden von dieser Podcast-Seite, auf der es erschienen ist. Und er hat aber auch den Podcast, den Ursprungspodcast, um diese Stellen kürzen lassen. Genau, möchte damit jetzt nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen und hat dann versucht, das nochmal, der will jetzt nicht mehr Wintersportler sein, sondern Rennradfahrer und hat dann auf seinem Rennrad so ein Video, ein Reel gepostet und hat dann so gesagt, ja, natürlich kann oder darf sie oder kann sie, wenn sie will, also auch mal einen Mädelsabend machen und so. Also ja, er hat es nicht besser gemacht dadurch, muss man sagen. Aber
ganz flache Lernkurve.
Genau, aber es gibt noch Artikel dazu, da wird er hinlänglich zitiert, ne? Aber was man eben nicht mehr machen kann, ist, man kann jetzt die Kontexte nicht nachgucken. Das finde ich ein bisschen schade, weil dann ist es schwieriger, darüber zu reden, wenn du die Originale nicht mehr hast. Genau, was Kate Mann aber auch sagt, ist, dass wir das im Netz deshalb machen, weil wir es im Privaten so schlecht können. Mhm. Also weil es uns im Privaten wesentlich schwerer fällt, direkten FreundInnen das zu sagen. Und deswegen verhandeln wir das an solchen Fällen im Netz, damit wir es überhaupt irgendwo verhandeln können. Und deswegen, glaube ich, gehen die PaartherapeutInnen da auch drauf und versuchen sozusagen, das als Pars pro Toto zu nehmen. Also du zeigst quasi an einem anderen Fall das, womit sich Menschen möglicherweise identifizieren können, um diese Mechanismen aufzudröseln. Ich finde halt blöd, so zu tun, als ob man der Frau von ihm da Ratschläge gibt, die wohl auch selbst Psychologin sein soll, wenn ich das irgendwo richtig gelesen habe.
Das kann die jetzt gut brauchen.
Das, ja, da, genau, das finde ich halt übergriffig, so zu tun, als wenn man sozusagen jetzt dieser Frau in Abwesenheit rät. Das ist mir zu viel Projektion auf alles, das ist mir auch zu übergriffig und das übergeht eben auch ihre Ziele und Wünsche. Ich weiß nicht, welche Vereinbarungen die haben. Vielleicht ist es einfach ihr gewählter Partner und sie kommt damit in irgendeiner Form zurecht. Das muss man halt auch bei den Menschen lassen, die es betrifft, ja, finde ich.
Ja.
Man kann aber natürlich trotzdem Sachen diskutieren wie, okay, hier kann man sehen, dass er das Narrativ in der Hand hat, dass sie nicht stattfindet,
das
dass man sie nicht,
kann man diskutieren,
genau, das Phänomen diskutieren,
Beziehung, ja,
genau, dass man sie nicht direkt fragen kann, weil sie keine öffentliche Person ist und dass das natürlich ein Machtgefälle einzieht in so eine Beziehung, das ist nun mal so. So, wir können keinen Perspektivabgleich machen an der Stelle und sie fragen, wie denn ihre Geschichte ist zu dieser Diskussion, wie sie sich damit fühlt oder so. Das müssen wir ihm einfach glauben.
Mhm.
Und das ist etwas, wo man sagt, okay, da hat jemand aufgrund seines Jobs, seines Status eine Machtposition, die er in dem Fall nutzt. Und ob er sie ausnutzt, können wir halt erst im zweiten Moment sagen.
Mhm.
Aber interessant finde ich, dass ich darüber nachgedacht habe, okay, würde ich einer Freundin das sagen? Und ehrlich gesagt, also bei Freundinnen ist es so eine Sache, aber zum Beispiel im direkten Familienumfeld, einer Schwester oder einem Bruder zu sagen, du das mit deinem Partner, weiß nicht, ob das die beste Idee ist, die du jemals hattest.
Ich finde das so krass, weil es bei mir genau umgekehrt ist. Ich sehe das als Phänomen und ich finde das auch nachvollziehbar. Aber in meinem Umfeld ist es so, dass wir untereinander, sowohl in Familie als auch im Freundeskreis, das sehr offen diskutieren, bis hin zu lächerlich offen. Trenn dich, solange es noch geht. Johanna fühlt sich jetzt an. Ja, hat dann auch geklappt. Die ist seit, wir haben jetzt 2 Jahre lang so verabschiedet aus jedem Gespräch. Statt Tschüss. Das war dann schon persifliert, aber es war halt ausgesprochen, wir finden diesen Partner total bescheuert. Der passt auch nicht, du bist eine andere, wenn du mit dem zusammen bist. Das ist irgendwie nicht gut. Und ich kenne das auch, dass das an mir abgetragen wird. Was machst du denn da? Also warum?
Mhm.
Und was soll das? Dass es im Privaten total gut funktioniert, ja auch Kritik zu äußern oder Anfragen zu stellen, ich das aber nie raustragen würde.
Mhm.
Ich würde mich überhaupt nicht trauen, über diesen Fall zum Beispiel, den du jetzt dargestellt hast, irgendwas zu sagen, weil ich immer denken würde, ich habe viel zu wenig Ahnung. Gut, habe ich in den privaten Fällen auch, aber da kann ich mich ja drüber aufklären lassen. Ne?
Ja.
Und ich habe vor allen Dingen keine Beziehung zu den Menschen, die das trägt.
Mhm.
Denn wenn die Beziehung so eng ist, dass sie das trägt, dass sie sagt, trenn dich, solange es noch geht, ich hasse den, weil der scheiße zu dir ist, dann heißt das ja auch, das Gegenüber hält das aus, weil da genug Liebe ist.
Mhm.
Und dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Also man fällt ja dann auch weicher, wenn man sich tatsächlich trennt, weil so viel Liebe im Freundeskreis ist, die einen auffängt. Aber dieses Phänomen, sich fragen zu müssen, kann ich das einer engen Freundin sagen, kenne ich so nicht. Ich würde immer Freundschaft darüber definieren, dass ich das dann sagen kann. Dann ist es enge Freundschaft, wenn ich das sagen kann. Sonst ist es irgendwie, weiß ich auch nicht, Bekanntschaft oder Kolleginnenschaft. Da hätte ich ein Riesenproblem, wenn ich das bei Kolleginnen mitkriegen würde. Da hätte ich, also, wüsste ich gar nicht, ne? Weil da ist man so in so einer komischen Position, so halb privat. Da hätte ich wirklich Probleme. Aber ja, bei mir ist es einfach umgedreht mit dem Privat und Öffentlich, offensichtlich.
Ich finde das insofern schwierig, weil ich natürlich nicht weiß, häufig, wie die Verabredung ist. Also Menschen verabreden ja untereinander Dinge, die sie ja auch im Zweifel nicht offen liegen.
Ja, aber die kann man ja fragen und dann kann der Mensch das sagen oder nicht.
Genau, richtig. Ja. So. Und das andere ist aber ja, du sagst ja auch, ihr habt das 2 Jahre lang gemacht.
Ja.
Also dann kann natürlich auch nicht hingehen und sagen, so trenn dich, ja? Und
nein,
übermorgen ist das dann umgesetzt und
nö,
dann sagen die dir, boah, danke, dass du mir das gesagt hast.
Wir haben das auch
hast
im Beisein des Mannes gemacht, ne? Damit der das mitkriegt. So. Da war jetzt wenig, also war jetzt wenig verdeckte Antipathie, war schon alles sehr offen. Und er hat dann auch die Augen gerollt, hoch, deine Freundin nicht.
Ihr hättet aber das aber auch konstruktiv lösen können.
Ja, haben wir ja. Es gibt jetzt 2 zauberhafte Kinder mit einem anderen. Nein, aber das meine ich auch mit, wenn die Beziehung das trägt, auch die Beziehung zu ihm war ja gut genug, um vor ihm diese Kritik zu äußern. Wir fanden einfach, dass die nicht gut miteinander sind.
Mhm.
Und die Sympathie war halt bei ihr, weil wir ihre Freundinnen sind. Ich würde dann auch diese Empathy habe ich dann null. Warum? Der Typ ist mitgebracht, da kann übermorgen ein anderer kommen. Aber meine Beziehung zu der Frau ist ja stabil, wenn die meine Freundin ist. Und ja, das hat es auf eine Weise viel leichter gemacht, weil es so offen war. Und auf eine andere Weise ist es natürlich dann auch schwer, wenn es dann passiert, hält man das ja aus, dass man so Mitschuld dran hat. Das ist schon was, wo ich auch hingucke. Das, weiß ich nicht, ob die nicht eine super Beziehung gehabt hätten, wenn wir nicht ständig da genörgelt hätten. Aber wir hatten halt Gründe zu nörgeln. Wir hatten früher den Begriff Red Flag noch nicht. Mhm. Aber ein Unwohlsein an bestimmten Stellen, das sich aus denselben Phänomenen gespeist hat, glaube ich. Und ja, sie nicht zu benennen, war irgendwie keine Option. Und ich habe das schon öfter gemacht und ich habe es mir auch schon öfter angehört.
Ich finde das ja einen extrem konstruktiven Umgang damit. Ich würde nicht sagen, dass wir den alle leben. Also ich glaube, ich in meinem Umfeld und ich.
Das Nörgeln schon. Über Dritte, die nicht da sind. Oder?
Ja. Ja, über Dritte, die nicht da sind, aber auch, ich finde, da ist immer so eine gewisse Hilflosigkeit dabei. Also, dass du zum Beispiel weißt, dass die Menschen dann im Zweifel beratungsresistent sind oder dass du auch zum Beispiel nicht weißt, wie sollst du es ansprechen, weil du weißt, dass FreundInnen auch in der Lage sind, es sehr häufig auch zu entschuldigen. Also, was ja sehr häufig dann kommt, ist, wenn man oder bestimmtes Verhalten anspricht. Ja, aber ich erlebe häufiger, dass die Personen dann sagen, ja, aber das ist weil und das gut erklären und auch gut entschuldigen können und dann auch sehr viel Verständnis mitbringen und dann immer bei mir die Frage auftaucht, habe ich vielleicht zu wenig Verständnis, bin ich da zu direkt oder zu kompromisslos?
Möglicherweise.
Ja, kompromisslos bin ich dann im Zweifel so. Und mich dann auch frage, okay, was muss denn eigentlich eine Beziehung oder was muss Beziehung aushalten? Mhm. Weil die Idee, dass wir in einer Beziehung sind, in der wir uns nie streiten und auch nie verletzen, die ist natürlich auch eher utopisch.
Ja, total. Das meinte ich auch, wenn die Beziehung gut genug ist, dass sie das trägt, dann ist sie so, dass sie diese kleineren Verletzungen verwinden kann, weil es keine großen Verletzungen gibt. Und für mich ist ein Kriterium auch die Qualität der Kritik. Mhm. Also sie flapsig zu sagen, ist das eine, das ist ja so die Performance. Aber was ich damit meine, ist nicht, ich weiß das besser als du. Bei Eugen Fink ist das ganz schön ausbuchstabiert. Er sagt, es gibt eigentlich zwei Arten von Beratung. Die eine ist wissensautoritativ und die andere ist koexistenziell. Mhm. Und ich würde niemals Menschen, zumal ich keine ausgebildete Paartherapeutin bin, so wissensautoritativ beraten und sagen, ich weiß das besser, mach es doch so und so, trenne ich, solange es noch geht. Aber ich würde nie behaupten, ich weiß das besser oder ich verstehe deine Situation besser als du selbst. Mhm. Das meine ich damit nicht. Was ich meine ist, ey komm, wir sitzen, was das angeht, alle im selben Boot. Wir wissen zum Beispiel, Mitte unserer 20er wussten wir alle im Freundeskreis nicht, wie Langzeitbeziehungen geht, woher auch. Also wir hatten zum Teil ein paar Jahre Beziehungen hinter uns, aber man fängt ja jetzt auch nicht früh an. Also konnten wir über Langzeitbeziehungen nichts aussagen, saßen im selben Boot und haben uns dann, ich würde wirklich sagen, koexistenziell beraten, wenn es schwierig wurde. Mhm. Und darüber nachgedacht, wie will man denn zusammenleben? Da kommt man zu unterschiedlichen Antworten. Und es stimmt, ich stehe dann auch hilflos davor, wenn jemand eine Antwort auf diese Fragen gibt, die ich niemals geben würde. Mhm. Dann fällt mir die Kinnlade runter und ich denke, echt, so willst du leben? Das ist ja krass. Aber das denken ja Leute mir gegenüber auch und äußern das. Und so willst du leben? Warum? Es passt irgendwie nicht so ganz richtig zu dir. Und dann kann man sich darüber aufklären. Wo ich die Pimpernellen kriege, ist wirklich, wenn mir jemand kommt mit so einer Haltung von, ich weiß das besser, geh doch mal zum Therapeuten, mach doch mal das und das. Also so Ratschläge. Mhm. Da bin ich raus. Dann höre ich auch nicht mehr zu. Und vieles, was innerfamiliär passiert, passiert, glaube ich, im Modus des Ratschlags bei vielen, so wie ich das höre, weil die Hierarchien und die Machtasymmetrien eben schlecht reflektiert sind. Wenn jemand zum Beispiel schon immer deine Mutter war und besser wusste, was gut für dich ist und das im Erwachsenenalter immer noch so agiert, dann ist das halt nicht mehr sachangemessen, aber bleibt so unreflektiert und dann mag man das sich nicht mehr anhören. Wenn sich das Verhältnis ändert und man fähig ist, darüber zu sprechen, ob direkt oder indirekt, dann besteht da die Chance darauf, das besser zu machen.
Ich finde halt die teilweise die Beharrungskräfte von ja. bestimmten Frauen wirklich enorm. Also auch die
Das habe ich mir auch schon angehört.
Ja, aber auch dann teilweise dieses sich, also das so wegargumentieren, als sei es gar nicht da. Also dieses nicht wahrhaben wollen, finde ich so ein bisschen schwierig daran. Und das auch in anderen Situationen, ne? Also ja. wenn man sagt, so pass auf, hier ist so eine, im Umgang mit KollegInnen, wenn man sagt, hier ist so eine Red Flag im Raum, also ich nehme wahr, dass es hier ein hierarchisches Ungleichgewicht gibt, ich würde sagen, das hat auch mit zum Beispiel Sexismus zu tun, dann geht ja sofort der komplette Abwehr, das komplette Abwehrarsenal hoch und dann ist ja, das kann ja auf gar keinen Fall sein. Mhm. Also, dass es da was Strukturelles gibt, das kann auf gar keinen Fall sein. Mhm. Und dass so gerne die Augen davor verschlossen werden, wenn es was Strukturelles ist, das eben auch Einfluss auf Beziehungen nimmt. Also, du kannst es ja gar nicht rausrechnen, weil Strukturelles immer, also in, würde ich behaupten, es sei denn, du gehst da aktiv gegen an, aber in der Regel nimmt es Einfluss auf Beziehung und nimmt auch Einfluss auf Rollenverteilung. Und das hat man, finde ich, gerade in den letzten, Gott, wie lange ist das jetzt her? 6 Jahren? Konnte man das enorm sehen, also durch die Corona-Pandemie, wie Strukturen beschaffen sind, wie Frauen in Rollen gedrängt werden, in denen sie gar nicht sein wollen. Irgendwas pinkt hier, aber lasst euch nicht stören. Ihr seid's nicht, wir sind's, aber wir wissen auch nicht, wo es herkommt. Ja. Genau. Und dass diese strukturellen Komponenten so in Abrede gestellt werden, weil man sie nicht wahrhaben will, möglicherweise auch, weil man sie nicht verändern kann, weil man sie in Beziehung im Zweifel nicht verändern kann, ne? Also weil es halt nichts, weil die Dinge nun mal so sind, ja. so und man sich damit arrangieren muss. Und ich glaube, dass dieses sich damit arrangieren müssen, also dass viele auch das, den Glauben haben, sie müssen. Es geht gar nicht anders. Sie müssen sich damit arrangieren. Das ist was, das glaube ich, offene Gespräche dann auch darüber verhindert, wie es auf Beziehungen wirkt. Und dass es eben auch eine negative Auswirkung auf Beziehungen hat, die mitunter auch in Gewalt enden kann. Ich meine mit Gewalt nicht, dass sich jetzt EhepartnerInnen einfach kloppen, aber auch die Abhängigkeiten, die existieren, sind ja eine Form von Gewalt im Sinne von, wer hat die Macht ja, in einer Beziehung. Und das sorgt dafür, dass Beziehungen dann eben auch nicht einfach aufgelöst werden können und dass dann Gespräche darüber eigentlich noch schlimmer sind. Also wenn ich weiß, ich müsste das tun, weil es richtig ist, ich kann aber gleichzeitig nicht, weil es strukturell verhindert wird wegen finanzieller Abhängigkeit, wegen
Kindern und so. Meinst du, man leidet dann mehr drunter?
Ich glaube, je bewusster man das hat, du sagst ja mal, man kann hinter bestimmte Erkenntnisse nicht zurück. Ja, genau. Und wenn man diese Erkenntnis dann einmal hat, finde ich, also du hast diese Erkenntnis, dann ist es noch schwerer, die Situation auszuhalten, weil du weißt, dass es nicht richtig ist und weil du dich dann so gefangen fühlst. Ja. Solange du das nicht bewusst hast, ist das so ein subkutanes Gefühl. Aber wenn es dir wirklich ins Gesicht schreit, dann finde ich es schwieriger auszuhalten.
Ja, vielleicht habe ich da meine Resilienz anders ausgebildet, weil ich denke, also manchmal wünsche ich mir, dass jemand mir mit dem Hammer auf den Kopf haut und ich das alles nicht mehr wissen würde. Mhm. Diese Momente gibt es. Aber grundsätzlich ist es für mich besser auszuhalten, wenn ich es erkannt habe, weil ich mich dazu verhalte. Mhm. Das ist sehr anstrengend, sich dazu zu verhalten, aber vorher war es nur Verhalten, die ganze Zeit. Und dann ist es, ich verhalte mich zu etwas. Das ist ähnlich wie mit so einem Aha-Moment, was Sexismus angeht. Das hattest du ja angesprochen.
Krieg ich direkt wieder Herpes.
Ja, entschuldige. Ich kann das ja, ich mache es einfach mit Kate Manne, dann ist es nicht mehr so schlimm.
Ja, mach das.
Und mache ein Angebot zur Güte. Wenn man das benennt, dann hat man natürlich Erkenntnisse, die man vorher nicht hatte. Man hat aber schon auch einen Pack an, um es zumindest an Stellschräubchen zu verändern. Und ihre Unterscheidung im Buch Die Logik der Misogynie, die fand ich total spannend und habe die dann mit Freundinnen geteilt, weil sie sagt, Sexismus ist nochmal was anderes als Misogynie. Mhm. Du kannst Sexist sein, ohne misogyn zu sein. Mhm. Das habe ich dann diagnostiziert an einigen mir bekannten Männern.
Weil ihr eine gute Beziehung hattet, die das zulässt.
Ja, die konnten das nehmen. Die leicht war das nicht. Und ich musste dann auch hier, so Gegenvorwürfe nehmen. Und dann muss ich aber ja auch Gegenvorwürfe aushalten, nämlich, und das ist auch Kate Manne, dass ich als Frau ja Sachen fortschreibe, auch misogyne Strukturen fortschreibe, wenn ich allzu sehr die männliche Perspektive überhaupt berücksichtige oder die weibliche abtue oder so. Und ich kann mich davon nicht freisprechen. Ich hatte dasselbe wie nach dem Lesen von Toxische Weiblichkeit. Ich hatte immer so, au, au, Momente. So als würde mir, wie heute Morgen, als ich dachte, es wäre Zitronenmelisse, dann war es aber eine Brennnessel, an der ich gerochen habe. Weil seitdem ist meine Nase taub. Au! So fühlt es
gut
sich
gut für
das
die
an.
Nasendurchblutung.
Ja, ganz toll. Seitdem läuft die. Aber das, ne, sowas nicht richtig diagnostiziert zu haben, dann kriegst du es so in your face und au, das tut weh. Ich bin garantiert toxisch weiblich an vielen Stellen. Ich schreibe Misogynie fort an einigen Stellen, ganz bestimmt. Und das tut mir weh. Aber es nicht erkannt zu haben, nicht darauf hingewiesen worden zu sein, mich auch von Büchern nicht darauf hinweisen zu lassen, weil ich nur einen großen Bogen um das Regal mache oder so, ist für mich keine Option mehr, weil ich mit der Erkenntnis, wie gesagt, tatsächlich das bessere Leben führe als ohne. Das weiß ich nicht immer so genau. Manchmal fühlt es sich an, als wäre es echt furchtbar.
In mir schreit Adorno.
Genau. Was soll man dann noch machen? Also ich, jetzt ist es ja auch, der Drops ist gelutscht, ne, das vergisst du auch nicht mehr, wenn du einmal so Erfahrungen gemacht hast. Und gerade wenn sie dir privat auf dem Silbertablett serviert worden sind und nicht nur als ein akademisches Thema, dann wirst du es ja auch nicht mehr los. Und mit der ersten Gewalterfahrung, also echten Gewalterfahrung, die viele Frauen gemacht haben, glaube ich, und ich auch, ist es dann eben auch ein existenzielles Thema, das man nicht mehr loslassen will.
Absolut.
Weil man das einfach auch nicht nochmal haben muss.
So. Ich finde es ganz interessant, weil du gerade das schon angesprochen hast, während ich im Kopf hatte, dass ich dich danach fragen wollte, wie man denn Misogynie und Sexismus trennt oder wie Kate Manne das trennt.
Ja. Also Sexismus ist erstmal nur die Struktur, dass wir nach vermeintlichen Biologismen Sexes unterscheiden. Und davon ist ja viel da im Raum. Ne? Erstmal ganz neutral. Und Misogynie ist die auf Basis dessen Frauen abzuwerten. Das muss ja nicht dasselbe sein. Ich finde, dass sie da schon einen Punkt hat. Es gibt eben Menschen, die unterscheiden in Sexes, meinetwegen auch in Gender, finden aber, dass das an sich unproblematisch ist, so eine Gleichwürdigkeit, das ist jetzt Jesper Juhl, anzuerkennen. Und dann ist es nicht misogyn.
Ja.
Und deswegen immer, wenn sich Menschen aufregen, wenn man mit dem Sexismusvorwurf kommt, kann man sagen, ich habe nicht gesagt, du wärst misogyn, aber gerade bewegst du dich dahin. Es ist ja auch ein Angebot, einfach strukturell drüber zu sprechen und zu sagen, das sind halt Dinge, die muss man jetzt nicht persönlich nehmen. Natürlich nimmt man sie persönlich, wenn sie einem vorgeworfen werden. Aber zunächst mal ist es ja interessanter, auf die gesellschaftlichen Strukturen zu gucken und auf das Wie unseres Denkens, wie wir unterscheiden, wie wir differenzieren und da nicht direkt mit Schuld, wie wir angefangen haben, zu kommen, sondern zu sagen, lass doch mal gemeinsam schauen, wie sind denn die Strukturen? Sind die gut? Tun die allen Menschen hier gleich gut? Ja, nein. Könntest du in einer Welt leben, in der du eine Frau wärst? Wie würde sich das wohl anfühlen?
Das ist interessant, wenn ich das richtig behalten habe, sagt sie, Sexismus ist im Prinzip das Werkzeug, ne, um das so durchzusetzen, den Frauenhass, muss aber nicht beides gleichzeitig vorhanden sein. Und das Interessante finde ich auch, und das hat mich in den letzten anderthalb Wochen ja massiv beschäftigt, dass Menschen nicht unterscheiden können, wenn ich sage, das ist sexistisch, von du bist ein Sexist. Das ist irgendwie, das kriegen die nicht auseinandergehalten. Und anders war das ja mit Marie-Louise Eter, die erste weibliche Cheftrainerin in der Bundesliga der Männer, ja, dabei ist. Die war vorher schon Co-Trainerin. Das hat interessanterweise keinen so richtig gestört und hinterm Ofen hervorgelockt. Aber jetzt, wo sie auf dem Cheftrainerinnenposten ist, jetzt kommen natürlich alle und sagen, das kann die nicht, weil die ist eine Frau. Und das kann die nicht, weil die ist eine Frau, ist nun mal sexistisch. So, und das.
Und misogyn. Verrückt.
Genau, das ist sexistisch und misogyn. Und das lässt sich natürlich relativ leicht an so Kommentaren ablesen wie, hahaha, die hat verloren, ne, so, weil die ist eine Frau, die kann das nicht. Da lässt sich das sehr eindeutig dran ablesen. Viel schwieriger wurde es dann aber für alle Beteiligten, als es einen Post eines Bundesligisten, nämlich des Gegners, RB Leipzig, letztes Wochenende gab. Und da wurde dann halt, die hatte eine Collage 2022 gepostet auf ihrem Instagram-Kanal, wo sie mit vornehmlich Männern, weil das im Fußball der Männer halt so ist, steht und sich zeigt. Und einige von den Spielern hatten dann eben kein Trikot mehr an, sondern nur noch Unterhemd und verschwitzt. Und die standen da so Arm in Arm. Und sie hat diese Collage damals gepostet als Jahresrückblick, weil sie bei RB Leipzig eine Hospitanz gemacht hat, eine Trainerinnen-Hospitanz, und ihr Mann trainiert da auch, also ist auch Trainer da, von daher ist das irgendwie so, ne, da gab es schon Kontakte vorher. Und diesen Post hat RB Leipzig dann wieder rausgeholt, um sozusagen sich so ein bisschen zu kabbeln mit Union Berlin. Union Berlin hat gesagt, Leipzig ist ja eine schöne Stadt, aber der Verein, daraufhin haben sie dann geantwortet, dass die Cheftrainerin nicht nur die Stadt ganz schön findet, und dann diese Fotokollage.
Ich verdrehe an dieser Stelle genervt die Augen.
Ja, und dann dieses Foto darunter gemacht hat. Und ganz viele Leute haben gesagt, naja, aber die haben ja nur gesagt, sie fand nicht nur die Stadt schön, sondern auch den Verein.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, das haben sie ja genau nicht gesagt, sondern sie haben gesagt, Und viele haben den Subtext nicht verstanden.
Ach, komm.
Den Subtext haben viele nicht verstanden. Aber alle Frauen, mit denen ich zusammenarbeite in diesem Beruf, haben diesen Subtext so.
Ja, weil wir das schon tausendmal alle gehört haben.
Genau. Die haben den Subtext sofort verstanden. Ja, das ist wirklich, das war für die Frauen war das überhaupt kein Problem. Ja. Und dann diskutierst du aber, ne, darüber, okay, ist das jetzt sexistisch? Ist das ein Thema? Müssen wir das irgendwie kommentieren, einordnen, was auch immer? Das ist dann eine Diskussion, die man führen muss, weil das eben nicht für alle offensichtlich ist. Und ich habe dann einen zweiten Kommentar geschrieben, genau über dieses Phänomen. Und natürlich habe ich danach E-Mails bekommen mit Menschen, die gesagt haben, sie sind nicht sexistisch, aber noch viel lustiger ist es, dass RB Leipzig selber gesagt hat, dass dieser Post nicht sexistisch war, weil er ja anders gemeint war. Also er war ja nicht sexistisch gemeint, deswegen kann er nicht sexistisch sein. Außerdem gibt es bei uns keinen Millimeter Platz für Sexismus, denn deswegen kann Sexismus bei uns nicht existieren.
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
Ja, weil es ja keinen Millimeter Platz dafür gibt.
Ja.
Und außerdem haben wir Frauen in der Führungsebene.
Dann? Weil, wieso, ich verstehe gar nicht, warum du dann noch ein Problem hast. Das ist ja komisch.
Genau. So. Und ich habe das dann eingeordnet, weil ich das Gefühl hatte, weil es so wenige wirklich selber sehen, muss man es nochmal kommentieren, es einzuordnen, um das auch zu erklären, warum das problematisch ist. Und ich finde aber diese, auch da sieht man wieder, ne, es ist eine totale Abwehrhaltung, obwohl ich das sehr differenziert gemacht habe. Ich habe auch gesagt, da muss man jetzt nicht irgendwie groß rumschreien oder so. Und es ist auch nicht okay, dass man dann den Verein beschimpft oder mit Sexismus antwortet, zum Beispiel durch das Schimpfwort ihr Haarsöhne. Auch das ist sexistisch. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man auch drauf. So, also Sexismus mit Sexismus zu bekämpfen, funktioniert halt auch wirklich gar nicht gut.
Yeah.
Aber ich finde das so interessant. Ich finde es so interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist und wie viele Frauen das dann, wenn sie davon betroffen sind, in gleicher Weise, das sofort entziffern können und wie viele andere Leute sagen können, ich sehe diese Ebene gar nicht, ich habe das als harmlosen Post gelesen.
Das ist eine sehr privilegierte Haltung, zu der ich herzlich gratuliere. Es ist
auch das war mein Argument.
Dann mal los. Ich finde, dass du da den sehr viel härteren Job hast als ich, weil in mir auch eine Stimme schreit, lass die Frau in Ruhe. Weißt du, das ist ja, die liest das ja dann auch potenziell alles. Und da klingelt bei mir dieses öffentlich-private Alarmglöckchen. Ich denke, das muss die auch nicht haben, die fünfte Interpretation darüber, wie sie wohl was gemeint hat und wie sie sich wohl auf dem Foto zeigt. Gleichwohl müssen diese Diskurse ja geführt werden. Jetzt bin ich sehr privilegiert. Ich kann sie wissenschaftlich abstrakt führen, wobei Kate Manne das ja auch nicht so macht, sondern immer an den Beispielen auch bleibt. Das finde ich auch mutig, muss ich sagen. Ich würde das immer noch eine Ebene abstrahieren und über die Begriffe kommen und den Leuten überlassen, das Phänomen dann zuzuordnen. Aber du hast völlig recht, die Übersetzung von der Explikation in wo habe ich das schon alles erlebt und was sollte ich damit tun, die ist nicht selbstverständlich.
Ich finde aber gut, dass sie es über diese Beispiele macht, weil es dir leichter macht, das dann auch wieder zu erkennen. Also das parallel zu lesen, also Down Girl zu lesen, parallel dazu, was dann da stattfindet, gibt mir zum Beispiel wieder Worte. Also ich kann,
jetzt würden Leute sagen, das hast du nur gesehen, weil du das doofe Buch gelesen hast. Das wäre viel bequemer gewesen, du hättest dabei was Schönes.
Ich hätte es vorher tatsächlich auch gesehen, ich hätte es aber nicht so gut einordnen können. Genau. Also ne, das finde ich gut daran, dass ich sozusagen jetzt ja auch nochmal dazu lerne in der Einordnung und ich versuche das ja auch zu abstrahieren. Gleichzeitig, das geht in meinem Kopf übrigens auch ab, dass ich natürlich darüber nachdenke, was ist, wenn jetzt Marie-Louise Ether sagt, Leute, regt euch nicht so auf. Ich habe das richtig so verstanden, wie es gemeint war und es ist mir total egal, was die posten. Das interessiert mich wirklich gar nicht.
In dem Fall geht es immer noch um das Phänomen selbst losgelöst von der Person. Und ja, vielen fällt es leichter, das am Beispiel zu diskutieren. Deswegen ja die Eingangsfrage, sollten wir das überhaupt tun, private Beziehungen öffentlich kommentieren? Es ist sicher eleganter, man hat ein privates Umfeld, in dem man das schon mal üben kann, im geschützten Raum. Aber die Phänomene zu benennen und an ihnen gedanklich zu arbeiten, ist einfach dran. Mir tut das leid, um beteiligte Personen, die dabei nicht gut gehört und berücksichtigt werden. Das ist immer scheiße. Und gleichzeitig hoffe ich, dass man es, wenn man dann betroffen ist, so nehmen kann, dass man versteht, ich bin da jetzt ein Paradigma für etwas. Ich muss es nicht persönlich nehmen. Das ist aber bestimmt sehr schwer.
Es lastet dieser Person einfach viel an, weil sie ja auch die Einzige ist in dem Raum sozusagen und das auch als einzige Projektionsfläche sozusagen diese ganzen Diskurse mit sich schleppen muss. Genau. Die stattfinden zwangsläufig.
Ja, also ich habe es gerne, wenn man es abstrakt diskutieren kann. Natürlich ist es schön, auch das rate ich auch Studierenden mit ihren Abschlussarbeiten, mal so einen Exkurs zu machen mit einem fiktiven Beispiel dann meistens. Da rettet man sich über den Begriff Persona. Also man entwickelt eine typische Person, die es sein könnte. Aber wenn das reale Personen sind, ist das immer schwierig, finde ich. Da hat man Verantwortung, wenn man über sie spricht.
Ja.
Und bei Kate Manon ist eben sehr deutlich, ich mache es jetzt einfach direkt am Buch, damit wir das klar gezogen haben mit der Misogynie und dem Sexismus. Die Misogynie versteht sie als das Exekutivorgan, im Prinzip wie Polizei. Und die hat die Funktion, die herrschende Ideologie zu kontrollieren und durchzusetzen. Also misogyne Handlungen sind in der Praxis zu beobachten, weil sie die abstrakte Ordnung durchsetzen, auf die Straße bringen, im Prinzip den Sexismus auf die Straße bringen. Denn der Sexismus ist primär Rechtfertigungsorgan, sagt sie. Und der ist dazu da, patriarchalische Sozialbeziehungen zu rationalisieren und zu rechtfertigen. Das ist Seite 144 und 146 wird es dann schön bebildert mit Sexismus verhält sich also zu schlechter Wissenschaft, wie Misogynie zu Moralismus. Er trägt einen Laborkittel, während Misogynie auf Hexenjagd geht. Und daran wird es, glaube ich, sehr deutlich. Wenn man dem schon mal entsagt und zumindest keine Hexenjagd betreibt, in keine Richtung, egal welchen Menschen das betrifft, hat man immer noch Verantwortung dafür, über die Phänomene zu sprechen. Und wenn das nun mal in dem Fall Beziehungen sind, dann sind es Menschen, die Beziehungen haben. Es hilft vielleicht, das ein Stück zu lösen und zu sagen, ja, ich beobachte vieles, das ungefähr nach diesem Muster läuft. Aber im Privaten, das war ja auch Kate Manes Frage, ist es immer konkret. Das ist diese eine Freundin, von der ich finde, dass sie sich klein macht in der Beziehung, dass sie immer so ein bisschen versucht, süß zu sein oder, weiß ich nicht, so Dinge wie, ja, was denn alles? So kleine Sachen, ne?
Naja,
ich kenne Menschen, die sind morgens früher aufgestanden, haben sich geschminkt, damit er die nicht ungeschminkt sieht. Aha. Ich beobachte es mit Amüsement und Sorge.
Erstmal schön den Zwiebelatmen ins Gesicht hauchen.
Früher hatte man einen Apfel auf dem Nachttisch. Es gibt ja viele Stillleben.
Wer ist Mann?
So Äpfel. Ja, Kate Mann.
Ach so.
Nein. Hatten Menschen Äpfel wegen des fauligen Atems am Morgen, damit man schon mal so ein Stück Apfel kauen kann.
Muss was?
Zumindest nicht aufstehen und
ja. Von diesem Trick habe ich nie gehört.
So, das erzählt Hollywood ja auch nicht. In den Filmen. Siehst du ja nie, wie die Leute mal eben noch schnell ein Kaugummi reinschmeißen vorm Knutschen. Immer wenn die morgens aufwachen und knutschen, ist das nicht so ganz ekelhaft. Aber Allein die Vorstellung. Aber dann ist es halt direkt immer ad personam. Und ich als Philosophin hat man mit ad personam Argumenten Probleme, weil man schon weiß,
Naja, man nimmt halt eine Person als pars pro toto, wobei ich finde, wir haben gerade so viele krasse aktuelle Fälle, anhand derer man auch wirklich dann diskutieren kann, wie zum Beispiel den Fall von Markus Lanz, der irgendwie mitteilte, er habe jetzt tatsächlich Mitleid mit Christian Ulmen.
Ja, das
und,
darf er privat
und er hofft,
ja gerne
und
haben.
Er hofft, dass er Freunde hat, die ihm zur Seite stehen und so. Und dass er darauf wollte ich nämlich hinaus, dass er auch hofft, dass er sich auch fragt, wie er das jetzt seinem Sohn erklären soll, wie jetzt gerade über Männer gesprochen wird, weil alle Männer ja so gefährlich seien und so und wir sollten uns doch mal vorurteilsfrei begegnen und das ginge ja jetzt so nicht mehr. Und das beschäftigt ihn halt sehr.
Ja, verstehe ich auch.
Ja.
Also
die Schlussfolgerung finde ich schwierig.
Ja. Ja, ja, dass einen das beschäftigt, verstehe ich total. Mhm. Ich sage das immer wieder, ich habe mehr How to Raise a Feminist und dachte, besser wäre How to Raise a Human Being, weil es gekauft, weil man das wissen will, wie macht man es denn jetzt gut?
Genau,
auch
aber
wenn ich mich mit Männlichkeiten auseinandersetze, die haben gerade auch ein dickes Brett zu bohren, die jungen Männer, ich beneide die nicht, das ist nicht schön.
Nein.
Was die so vor der Brust haben, was sie meinen, was Männlichkeit sei und wie sie sich gegenseitig kommentieren und wie man ausnehmen muss und so, das würde mich auch sehr nervös machen. Und gleichzeitig kann es halt das Problem Empathy geben. Das kann man kennen.
Das kann man kennen und deswegen hätte ich es dann gut gefunden, genau darüber auch zu sprechen, in diesem Podcast, in dieser Situation. Und das Doofe ist, weil es da nicht stattgefunden hat, externalisiert sich das dann und dann wird wieder über Menschen gesprochen, statt mit ihnen zu sprechen und zu sagen, du Markus, ich kann das grundsätzlich nachvollziehen, aber findest du nicht, dass das größere Problem auch gerade eher die Frauen haben, die davon betroffen sind, weil es ja viele ist. Wie ist das denn mit deinem Mitgefühl zum Beispiel mit Colleen Fernandes? Hast du keine Idee, wie man das lösen kann mit deinem Sohn? Also ne, du kannst eben, also ich finde die Lösung ist recht einfach. Mach so einen Scheiß nicht.
Ja, und strukturell, wie eben gesagt, es ist doch was ganz anderes, sich koexistenziell darüber zu beraten, wie man zusammenleben möchte als Menschen. Als Menschen mit Geschlechtern meinetwegen, wenn es denn nun sein muss, mal darüber zu reden, wie unsere arbeitsteilige Gesellschaft so geworden ist, wie sie geworden ist. Das ist ja nun auch nicht zwingend so, das hätte auch anders laufen können. Ob wir uns damit wohlfühlen, ob wir uns damit als Frauen wohlfühlen, als Männer wohlfühlen, als andere Persona mit wohlfühlen und ob wir da nicht gerne was anders machen wollen würden. Und dann ist es eine koexistenzielle Beratung und nicht wissensautoritativ im Sinne von, ich weiß, dem geht's jetzt schlecht, ich wünsche dem Freunde. Also,
naja, aber auch ein bisschen Empathie üben im Sinne von nicht nur, ob ich mich damit wohlfühle, sondern ob ich glaube, dass sich andere mit mir wohlfühlen.
Genau, das
so.
Ich wird ja sowieso nur im Wir zum Ich.
Ja.
Und das ist so eine Perspektive, da könnte ich verzweifeln drüber. Dass die so oft übersehen wird, das ist so völlig offenkundig. Ich kann doch nicht über mich bestimmen. Das ist ja Blödsinn. Also von Anfang an bin ich mitbestimmt durch die Strukturen, in die ich geboren bin. Das hätte echt anders laufen können für mich, dass ich jetzt hier sitze mit dir und öffentlichen Vernunftgebrauch machen kann. Das ist ein Riesenprivileg. Natürlich hätte das anders laufen können, ist es aber nicht. Und dann muss ich darüber sprechen können oder sprechen ist das eine, ich muss das ins Handeln bringen können, auch mit anderen Personen und sehe dabei sehr deutlich, dass das mein Privileg ist, das gewachsen ist, auch auf dem Rücken vieler anderer Personen, dass meine privilegierte Position bedeutet, dass andere Leute weniger privilegierte Positionen haben und so.
Das ist ganz interessant, das habe ich auf eine Hörermail dann geantwortet oder Lesermail in dem Fall, dass ich gesagt habe, naja, also weil dann gesagt wird, ja und hier Männer gegen Frauen und so und dann habe ich gesagt, ich verstehe, dass wir alle Kinder unserer Zeit sind, also ich verstehe, dass wir das lernen müssen so, aber ich habe dann gesagt, das ist jetzt halt auch dran, das zu lernen, ne? Also man kann entweder sagen, nee, ich finde das doof, ich will nicht, dass das so ist und ich will lieber, dass das so ist wie früher, wo wir nicht drüber geredet haben. Wir reden aber jetzt halt nur mal drüber. Man kann dann einfach feststellen, okay, ich habe hier anscheinend etwas zu lernen, dazu zu lernen. Und ich gucke mir das jetzt mal an, was andere sagen.
Häufig steht dahinter, aus, würde ich behaupten, auch ein falsches Verständnis von Kritik. Also wenn ich kritisiert werde, werde ich angegangen. Mhm. Das fühlt sich oft so an. Das ist nicht schön.
Nein.
Man mag es nicht erleben. Aber wir dürfen auch wissen, dass Kritik erstmal gründliches Nachdenken ist. Und nicht ein, ich spreche dir deine Perspektive ab, sondern nur, es gibt noch mehr. Man könnte die Dinge auch so und so sehen. Also erstmal ein gründliches Aufrollen des ganzen Phänomenfeldes. Und dann kann man es auch so erleben, dass diese Form von Kritik eine sorgende, mitsorgende Praxis ist. Mhm. Dass ich mich damit um andere und mich selbst kümmere. Dass ich natürlich das mit dem Splitter im Auge des Nachbarn oder Bruders und dem Balken im eigenen auf dem Schirm haben muss. Mhm. Dass ich die Kritik natürlich auch auf mich beziehe. Dass kritisch miteinander umzugehen aber auch heißt, ich sorge mich um die andere Person. Und zwar nicht im Sinne von, ich mache mir solche Sorgen, dass du mit dem Typen und so, sondern wirklich als eine Praxis. Mhm. Ich möchte hier Gemeinschaft leben und ich denke, dass die nur gut gelingt, wenn wir machtsensibel miteinander umgehen. Und das ist halt nun mal was, was die feministische Philosophie weiterentwickelt hat. Dann tut's mir leid, dann müssen auch Menschen, die beim Wort Feminismus die Krise kriegen, da einmal über diese Hürde hinweg. Aber da liegt nun mal viel Potenzial. Also diese vermeintliche Antinomie zwischen individuellen Rechten und sorgender Praxis gibt es nach meinem Verständnis so nicht. Es gibt eine sorgende Praxis und es gibt individuelle Rechte.
Ja.
Und es gibt sowohl als auch. Natürlich schlägt es mal eher in die Richtung aus und eher in die Richtung, gerade auch in Gesprächen, dass ich mal eher aufs Individuum gucke oder eher auf die Strukturen. Aber grundsätzlich hängt das eng zusammen. Das heißt, wenn ich in eine Freundschaft hinein regiere, indem ich mich einmische, heißt das gleichzeitig, ich beschäftige mich auch mit mir selbst, indem ich kommentiere, ich habe mich damit befasst. Ich habe ein offenes Ohr dafür, dass ich wahrscheinlich nicht ganz treffe oder sogar falsch liege. Ich höre mir die andere Perspektive an und ich bin bereit, das in Handlung zu bringen. Weil es kann auch passieren, dass Menschen dann sagen, du hast recht, was mache ich jetzt damit? Und das ist fast der erschreckendere Moment als so eine Abwehrhaltung.
Damit rechnet man fast gar nicht, ne?
Ja, aber das gibt es auch. Und dann muss man verantwortlich damit umgehen. Das ist auch gar nicht so leicht.
Nee, absolut. Ja. Ich finde das ganz interessant, wie Kate Mann das beschreibt auch, ne? Also, dass sie sagt, also diese Sorge, die wir haben, formulieren wir häufig nicht aus. Und dass sie sagt, das ist natürlich so ein Gesprächsbeginn halt einfach auch, ne? Dass man diesen Modus der Sorge, dass man sagt, du pass auf, ich weiß, dass das vielleicht komisch ist, dass wir jetzt darüber reden. Ich weiß, dass du vielleicht Einmischung nicht gut findest, aber ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt nicht drüber sprechen, dann fallen Dinge unter den Tisch, die mir wichtig sind. Und ich sorge mich um dich und ich möchte dir das sagen, weil ich dich liebe.
Ja.
Weil ich dich liebe, möchte ich dir das sagen. Und ich würde mir auch wünschen, dass du das Gleiche mit mir machst, wenn du sowas bei mir beobachtest und sozusagen den Boden bereitest für ein schwieriges Gespräch, indem du das einfach voranstellst und dann. Es muss dann auch übrigens okay sein, wenn die andere Frau Mensch sagt, Frau Mann, ne? Oder alles dazwischen und außerhalb. Wenn die andere Person einfach sagt, du pass auf, kann ich gerade nicht, will ich nicht, habe ich jetzt keinen.
Halt Fresse.
Ja, es kann ja auch sein, dass du sagst, da habe ich gerade keine Energie für. Ne?
Ja,
also
klar.
Auch das muss dann natürlich okay sein.
Ich bin dann ganz oft geneigt zu sagen, ich weiß das alles schon. Ich weiß es doch. Dann sag's halt. Aber ich weiß
es doch.
Du
musst es nochmal hören.
Ja, manchmal muss man es auch tatsächlich nochmal.
Ja. Aber manche Dinge müssen auch einfach laut ausgesprochen werden. So. Und aber so sozusagen Räume zu schaffen auch dafür, ne? Also auch sowas nicht einfach auf den Tisch zu knallen. Also es ist manchmal auch eine Frage von Fingerspitzengefühl, wann spreche ich darüber, wie spreche ich darüber. Aber dass wir uns auch Räume gegenseitig bieten, in uns darüber zu sprechen, also auch Platz zu machen für solche Gespräche. Ich glaube, das ist nicht so einfach in diesem Alltagswust, in dem wir so gefangen sind, weil es tief gehen kann.
Das stimmt, braucht auch Zeit.
Aber
wo, wenn nicht da? Wir brauchen ja einen Resonanzhafen, mindestens einen. Ich habe gern mehrere. Mit uns selbst.
Polyresonie.
In jedem Hafen eine Resonanz.
doch herrlich.
Kennt man ja.
Das wäre herrlich.
Naja, aber wir brauchen ja Orte und Zeiten, in denen wir zu uns kommen, auch ja. dialektisch zu uns kommen, nicht schon immer fertig sind, sondern uns nochmal befragen und dezentrieren und so einen kleinen Schubser kriegen und die Rille nochmal verlassen und nachdenken und vielleicht zurückkehren. Das tut ja Menschen gut, wenn sie das haben. Und ich empfinde auch das als ein Privileg, wenn ich merke in Zeiten, wo Lohnarbeit, 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 Care-Arbeit, Lohnarbeit, Care-Arbeit, 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 Lohnarbeit ist, dann fehlt mir genau das.
Ja.
Dass ich auch mal atme und ja, kurz im Resonanzhafen anlegen kann. Und ich würde behaupten, dass es den allermeisten Menschen so geht, auch egal in welchen Verhältnissen sie stecken, dass sie irgendwo so einen Sinn erleben brauchen und ein kurzes Nachdenken darüber, was gut ist im Leben und so. Und wo, wenn nicht in Freundschaften, die sind freiwillig gewählt, die sind sogar sehr stabil, in denen sind wir meistens sogar etwas nachsichtiger als in den Primärbeziehungen, würde ich behaupten. Das kann ein Problem sein. Das ist eher eine Aussage über die Primärbeziehung als über die Freundschaft.
Ja, schon.
Aber wenn wir da auch üben können, weil wir ja häufig dann auch lange intensive Beziehungen da pflegen, diese Art von Kritik zu üben, die sorgende Praxis ist, dann ist das was, was Menschen total gut tut. Und natürlich kann das auch zu Entzweiungen führen, wenn jemand gar nicht hören mag oder man doch zu übergriffig war. Diese Dinge passieren auch. Aber wenn wir nicht üben, kommen wir nie dahin, das irgendwie besser zu machen.
Ja, ich habe gerade so ganz viele Parallelgedanken, deswegen schwierig darauf zu antworten direkt. Ich überlege halt gerade, wie man das macht in einer Zeit, in der einfach für Freundschaft häufig auch gar nicht mehr so viel Raum ist.
Ja,
ne?
Vielleicht ist das auch der Ansatz, ne? Dass wir nicht nur fragen, sollte ich öffentlich kommentieren, sollte ich privat kommentieren, sondern dass man mal fragt, wie könnte ich Freundschaften leben?
Ja.
Freunde finden im Erwachsenenalter, das ist ja auch ziemlich gut untersucht, wissenschaftlich ist auch gar nicht so easy, ne?
Nee, das ist total schwierig und auch gerade in so Lebensphasen, zum Beispiel mit kleinen Kindern, hast du einfach sehr, sehr wenig Zeit und Raum dafür. Ja. Was mir noch wichtig ist, dazu zu sagen, also es geht ja nicht nur darum zu sagen, naja, das fand ich jetzt nicht gut, was dein Partner oder deine Partnerin gemacht hat, sondern es geht ja auch wirklich, Kate Mann, darum, Gewalt zu verhindern, also Gewalt in Beziehungen, sei es psychische oder sei es physische Gewalt und dass wir da eine Verantwortung auch füreinander tragen und dass sie sagt halt deswegen, das ist eine feministische Verantwortung, dass wir uns einmischen und ich würde aber auch immer sagen, das ist nicht nur eine feministische Verantwortung, sondern das ist auch eine Verantwortung Männern untereinander. Also oder von Männern untereinander, dass sie miteinander darüber reden, wenn sie sehen, okay, ich habe hier einen Freund, ich finde nicht, dass der gut mit seiner Frau umgeht und ich würde mit ihm mal drüber sprechen, warum das so ist. Also was ist denn sein Problem an der Stelle, ne? Weil es kann natürlich auch sein, dass ein Frust aus einer ganz anderen Richtung dann in der Beziehung abgeladen wird, weil man nicht gelernt hat, mit diesem Frust anders umzugehen, weil das auf Frauen übertragen wird und auch da. Es geht nicht darum zu sagen, dass diese Männer Frauen oder ihre Frau hassen, sondern einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das nicht immer Verfügungsmasse sein kann und dass irgendwie auch andere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Ich glaube, das ist auch noch ein unfassbarer Lernprozess, zu sagen, dass ich das nicht nur im Häuslichen regeln muss.
Nein, eben. Also so problematisch man Kant finden kann mit all den rassistischen und antisemitischen Äußerungen, die in den Schriften sind, am kategorischen Imperativ hat er schon was, ob der eingelöst ist oder nicht und für wen er gilt, mit allen Klammern, die ich da mitspreche. Aber es gibt ja eine Formulierung, die eher darauf abhebt, nicht was, dass die eigene Maxime zur allgemeinen Regel werden sollte, sondern darauf, den anderen Menschen als Selbstzweck zu behandeln und nicht als Mittel zum Zweck. Mhm. Er sagt, wir können sehr zivil sein, wir können sehr kultiviert sein und diszipliniert, aber wir sind nicht moralisiert, solange wir den anderen nur zu meinen Endzwecken benutzen. Mhm. Und wenn ich das in Beziehungen sehe, ganz egal in welchen Beziehungen, ob das Paarbeziehungen sind oder andere, dann ist unschön. Ne?
Arbeitsbeziehungen.
Und denkt dann, das ist irgendwie gerade nicht so cool. Wenn das eine gemeinsame Verabredung ist, um ein Ziel zu erreichen oder es ist für den Moment oder weiß ich nicht, das kann ja alles sein. Aber wenn mir das als unangenehm auffällt, habe ich ja jedes Recht, einmal freundlich nachzufragen Und als du eben sagtest, Männer untereinander, dachte ich nur, ja, ist auch das erste Mal letztes Jahr passiert, dass ich gehört habe, dass so eine Männergruppe zusammen in eine Paartherapie gegangen. Die haben keinen Therapeuten gefunden außer Paartherapie, weil die gesagt haben, wir wollen mal unsere Männerfreundschaft irgendwie auf den Prüfstand stellen. Das ist irgendwie komisch, wie wir miteinander umgehen. Und wir wollen das anders haben. Fand ich mega.
Also, das ist doch super.
Hinzugehen und zu sagen, wir haben irgendwie noch so Männlichkeitsdinge am Laufen und wir könnten ganz anders Freunde sein und so. Das fängt aber jetzt an.
Ja, und das ist gut.
Ja, total.
Also ich begrüße das total und deswegen, also ich finde ja super, wenn wir so über feministische Praxis reden und so, aber ich finde, es exkludiert an der Stelle dann eben dann doch auch schon Männer.
Nicht unbedingt. Die kluge feministische Praxis macht das nicht, würde ich behaupten.
Nee, aber, ja, aber wir reden sehr viel über so ungleich, ja, aber das ist schon sehr zentriert sozusagen dann wieder auf die Perspektive von Frauen.
Ja,
ohne,
ja, das stimmt.
So,
ja,
weißt du?
Ja, ja, klar. Ja.
Also und wenn nicht darüber reden, dass wir sagen, wir müssen die Täterperspektive oder so,
nein.
Aber ich glaube, wir müssen Türen öffnen für Männer, die gewillt sind, sich damit auseinanderzusetzen.
Feminismus ist für alle da, für
genau.
Personen, für Menschen.
Ja.
Ich glaube, wenn der Humanismus realisiert wäre, und zwar nicht als Bildungsbürgertum, sondern als echte Idee, dann hätten wir das Problem ja nicht. Aber da sind wir nun mal nicht.
Genau,
also
aber ich finde es auch tatsächlich schlimm, wenn Männer am Mannsein quasi verzweifeln. Also es gibt natürlich,
gibt's
es gibt
auch
schon,
eine Reihe von.
Ja,
ja, ja, und dann komme ich noch rüber und sage, hier, pass mal auf.
Du bist auch noch misogyn.
Du bist ja Sexist, das ist mir letztens erst klar geworden. So, hier ist die neunschwänzige Katze, viel Spaß damit.
Ja, das wäre schade, wenn das der einzige Ausweg wäre aus dem Dilemma, weißt du?
Nein, der Ausweg ist, mir auch einen einzuschenken und zu sagen, bah, wenn du ein Mann wärst, du wärst so ekelhaft. Das ist bei dir alles nur okay, weil du eine Frau bist. Denk da mal drüber nach.
Ja, ja. Und tatsächlich auch Frauen sich als Teil des Problems immer noch begreifen.
Ja,
also es ist auch nicht schön.
Nein.
So, weil
toxische Weiblichkeit hat mich echt angefasst.
Ja, aber, ja, das Ding ist halt wirklich, wenn man das nicht versteht, dann wird es halt wirklich so ein Gegeneinander. Und da, also es geht nicht darum zu sagen, Feministinnen sind Frauenhasserinnen. Das ist Unsinn. Ja,
ja,
das ist wirklich großer Unsinn. Ich finde nur, man muss mit dem Moralisieren einfach aufpassen und aufpassen, dass man nicht sagt, naja, weil wir Frauen oder weil wir Feministinnen sind, weil wir das schon verstanden haben, sind wir sozusagen moralisch überlegen.
Check.
Ja, aber
das
ist ja eine Ebene, die häufig eingezogen ist. Und
ja,
da verstehe ich Abwehrreaktionen. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das bei mir nicht vorhanden ist. Das ist sehr wohl auch in mir vorhanden.
Ja, ich kann wahnsinnig gut scheitern, einfach weil ich so oft tue. Letztens haben wir um uns über dieses Thema, wer bin ich, mit den anderen aufzuklären, im Seminar einen Slot gemacht über Sozialisation und Identität. Und ich habe vorgeschlagen, dass eine Gruppe sich gegenseitig erzählt, was schon mal alles so richtig schiefgegangen ist in diesem Punkt. Und dann hat ein Studierender gesagt, kommen Sie mit uns in die Gruppe. Okay, dann machen wir aber nicht 15, sondern 35 Minuten. Aber das fand ich halt cool, von mir einzufordern, dass ich mich da jetzt auch mal zeigen darf. Und er hat auch schon verstanden, dass ich da einiges zu erzählen hätte. Das war wirklich witzig und schön. Also mich auch aufzufordern, da meine Rolle zu verlassen, fand ich total gut. Und solche Anfragen werte ich auch in einem ähnlichen Sinne, dass wir einfach mal pieksen dürfen und sagen, Entschuldigung, Sie haben jetzt vielleicht da so einen imaginären Talar an, aber könnten Sie dann jetzt bitte mitdenken?
Mhm.
Fand ich total gut. Also es ist auch Machtkritik. Und
total.
Ja, ich bin bereit. Los geht's.
Nee, ja, aber auch ne zu wissen, dann, dass man zum Beispiel in solchen Sachen, weil man da zum Beispiel mehr Wissen hat, dann auch plötzlich in einer Machtposition ist und mit der dann auch wieder verantwortungsvoll
umzugehen.
Ja, ich
war
das
übrigens,
ist nicht so leicht.
Genau, aber ich war vorher, das habe ich dann auch klar gemacht, nicht in diese Gruppenarbeiten gegangen, weil ich dachte, das verändert die Gruppenarbeit, wenn ich dabei bin, weil die sprechen dann einfach nicht so offen. Aber wenn ich eingeladen bin, bitte.
Ja, ja, genau. Aber das finde ich, da muss man dann halt auch drüber nachdenken, weil das, was schon passiert ist, weil ja so eine große Angst besteht, als Sexist gelabelt zu werden, dass Menschen dann nicht mehr sagen, was sie denken, weil sie dann Angst haben, dass das dann auch sexistisch ist, weil sie das noch nicht verstanden haben.
Ja.
So.
Ich kann ja auch noch mal korrigieren, also was ich schon alles öffentlich geäußert habe, da könnte ich ja nächtelang mich schämen, was ist schon alles.
Auch manchmal tue ich das auch.
Ja, ich auch. Aber es war immer der Versuch, meine Vernunft öffentlich zu gebrauchen. Aber die ist halt fehlerhaft und nur sehr klein. Das ist so. Und ich habe, glaube ich, auch diese Unterscheidung zwischen was Privates und was öffentlich ist, nicht immer gut auf dem Schirm oder gut gelöst. Ich bin sehr dankbar für Diskursräume, in denen solche Korrekturen auch möglich sind, dass ich sagen darf, nicht, was geht mich mein Geschwätz von gestern an, sondern im Gegenteil, ich habe da gestern echt Blödsinn geschwätzt. Da muss ich nochmal anders drauf gucken, ihr dürft mich korrigieren. Und gleichzeitig möchte ich natürlich eine Wertschätzung erleben, da nicht zerrissen zu werden. Das ist immer das, was ich an den öffentlichen Debatten dann schwierig finde. Wenn man sich exponiert, wenn man den Kopf rausstreckt, geht da so eine Säge drüber und führt dazu, dass man lieber unterm Radar bleibt.
Ja.
Auch nicht schön, das Phänomen.
Ja.
Aber wenn wir solche Räume haben, Resonanzhäfen und Diskursräume, in denen das geht, dann sollten wir das üben. Das glaube ich schon. Ich bin immer noch nicht sicher, sind die Frage gut von Kate Mann, ob wir das nicht im Privaten üben sollten. Ich bin nicht sicher, ob wir nicht auch fragen dürfen, sollten wir das nicht öffentlich unterlassen. Also sollten wir uns da nicht zügeln und es noch einmal durch den Filter der Vernunft laufen lassen, bevor wir uns äußern. Zweimal oder dreimal durch den Filter der Vernunft laufen lassen. Und mehr Perspektivität dabei berücksichtigen. Wer liest das alles und was kann damit passieren? Und dann wäre vielleicht insgesamt, wären es ein paar Posts weniger. Ob es dann weniger Vernunft ist, die geäußert ist, weiß ich nicht genau.
Ich glaube, es ist richtig, darin ein Bedürfnis zu diagnostizieren. Also ein Bedürfnis des darüber Sprechens und auch öffentlich darüber Sprechens. Und gleichzeitig, finde ich, darf man einmal überlegen, ist es übergriffig der Person gegenüber, die wir nicht hören und sehen können, die in diesem Fall nicht befragt werden kann, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht auch, weil sie gar nicht in der Öffentlichkeit sein möchte. Müssen wir dann nicht anders darüber sprechen? Also ich finde, wir können durchaus über das Phänomen sprechen, wir können durchaus sagen, ich habe mit dieser Äußerung Probleme, weil sie die Art und Weise der Äußerung schwierig finde, weil hier eine Machtebene nicht reflektiert wird, ne, weil hier jemand sozusagen über jemand anderen spricht, der nicht am Diskurs teilnehmen kann. Das ist eine Machtposition und die scheint nicht bewusst zu sein. Das finde ich, das kann man alles diskutieren, weil da hat sich ja jemand sehr bewusst veröffentlicht.
Ja, das stimmt.
Was ich finde, was zu weit geht, sind halt so Sachen wie, ich hoffe, sie trennt sich und diese Paarberatungsnummern. Ich kann das total verstehen. Also, ne, ich verstehe diesen Wunsch, weil…
Ja, als ich aussage, ja, bitteschön, aber was soll das zum Diskurs beitragen?
Genau. Naja, aber ich glaube halt, da findet so Projektion statt. Das ist die Freundin, die man nicht erreichen und nicht retten konnte und jetzt versucht man es halt darüber.
Ich habe gerade überlegt, ob unser Folgethema nicht sein müsste, wie es wäre, sich in Ruhe zu lassen. Sich gegenseitig in Ruhe zu lassen und Ruhe nicht als
Aber
Schweigen.
Aber das haben wir ja, was, sondern?
Als anerkennendes sein lassen.
Aber das?
Auch unterlassen manchmal, aber nicht nur unterlassen, sondern ja, so eine Form von Wertschätzung. Ich bin da noch nicht so weit. Ich denke nur gerade, das wäre die Gegenfolie zu alles öffentlich diskutieren. In mir ist eben auch dieser kleine Kobold, der schreit, lass sie in Ruhe, lass die Leute doch mal in Ruhe. Lass die, nicht die Fragen, nicht die Phänomene, sondern die Menschen in Ruhe lassen. Aber das geht eben wahrscheinlich auch nicht.
Das finde ich halt schwierig. Also wie gesagt, ich finde, ne, Menschen, die sich veröffentlichen und die in der Öffentlichkeit stellen, das gilt ja für uns auch.
Ja, klar.
Also wird dazu führen, dass Menschen über uns sprechen.
Ja.
Ich habe das Gefühl, bei uns ist es so, dass die Menschen gerne mit uns sprechen und uns das dann
Da bin ich ultra dankbar
genau,
für.
Das finde ich nämlich auch total super. Das liegt aber mit Sicherheit auch daran, weil wir weder prominent sind, noch eine entsprechende Reichweite haben.
Unterm Radar,
genau. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich forciere das auch gar nicht, dass es woanders hinfliegt.
Ich auch nicht.
So, auf der anderen Seite gibt es eben öffentliche Personen, die natürlich auch qua öffentlicher, also dadurch, dass sie so öffentlich sprechen und so eine große Reichweite haben, einfach auch eine unglaubliche Verantwortung tragen, weil sich daran so viel abbildet. Und ich finde schon, dass ich darf wertschätzend sein, ich darf Benjamin Kahl als Menschen erstmal mit Respekt gegenübertreten. So, und für mich heißt das, ich kritisiere ihn in der Sache. Also und zwar indem ich sage, hier ist eine Hierarchieebene aufgezogen, und das an der Stelle finde ich das schwierig und das zeigt halt etwas, das wir sehr häufig erleben, aber ich kann jetzt keine Diagnose über Beziehung stellen. So. Das wird diese Person trotzdem nicht gut finden, dass ich in der Form über sie spreche. Das machen wir auch in Ermangelung der Chance, mit dieser Person zu sprechen. Mhm. Und da muss man sagen …
Ja, die Frage ist ja, ob wir überhaupt personenzentriert drüber sprechen müssen. Aber du hast recht, es ist …
Naja, am Beispiel, ne? Und dann muss man es eben extrapolieren.
Ja, aber wie wäre es, das Beispiel wegzulassen? Das hat mich, glaube ich, eben beschäftigt.
Ja.
Aber dann ist es halt nicht Third Mission, dann ist es Wissenschaft.
Genau, dann ist es Wissenschaft, dann muss man sich das sozusagen ausdenken.
Noch ein bisschen feige vielleicht.
Ich weiß nicht, ob das feige ist, aber ich glaube, das Konkrete ist dann einfach für viele Leute verständlicher, weil sie sich zum Beispiel an diesem Diskurs auch beteiligt haben.
Ja.
Weißt du?
Ja, aber
weil sie das an sich selbst besser reflektieren können, weil sie, vielleicht haben auch viele, also viele Leute werden auch gedacht haben, gucken da drauf und denken sich so, ist mir völlig egal, was da passiert, dann sage ich gar nichts zu. So.
Ja. Ja, ich muss dann noch länger drauf rumdenken.
Das wird dann die nächste Folge.
Vielleicht.
Oder eine der nächsten Folgen.
Dann lassen wir euch so richtig in Ruhe.
Genau, wir lassen euch so richtig in Ruhe mit diesem Thema. Ja. Brauchen wir ein Fazit zu dieser Folge? Wo sind wir rumgeeiert?
Wir sind geeiert in Antinomien und in Fragen, glaube ich. Also die Eingangsfrage war ja, soll man privat thematisieren als Einmischung, was Problematisches in Beziehungen passiert, weil es öffentlich passiert? Ist das eine mögliche Frage? Ich glaube, wir haben sie da nochmal auf links gezogen und gefragt, sollten wir das öffentlich auf diese Weise tun? Das war ein großer Teil des Gesprächs. Dann haben wir über den unterschiedlichen Gebrauch von Vernunft, glaube ich, gesprochen, über Privatheit, über Intimität, ohne dass wir es so genannt haben, und über Öffentlichkeit und was es bedeutet, eine öffentliche Person zu sein. Das war so das zweite große Themenfeld. Das dritte war für mich diese Frage zwischen individuellen Schutzrechten und Sorgebeziehungen. Also darf ich im Modus der Sorge Dinge aussprechen, die vielleicht an den individuellen Rechten des Einzelnen kratzen. In welcher Weise darf ich das tun? Und weil das ein Herzensanliegen von mir war, habe ich das eingebracht, dass ich glaube, es geht auch um den Stil in diesen Fragen, ob wir auf eine Weise wissensautoritativ da rein regieren und uns so positionieren, als wüssten wir es besser, oder ob wir das koexistenziell ernst nehmen. Und dann sind wir nach meinem Verständnis im Herzen der Debatte, auch weil wir dann über alle Menschen sprechen müssen, all gender, so. Und nicht mehr so sehr die Frage, welche Frau ist wovon betroffen, was müssen Männer machen, diskutieren müssen, sondern die koexistenziellen Fragen, dass wir die Geschlechterverhältnisse zu klären haben.
Ja.
Und ich glaube, das Oberthema war tatsächlich, wie führt man gut einen Diskurs?
Ja.
Was wir beitragen, ist viel hin und her auch. Das macht häufig bing, 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 bing. Das tut mir dann leid für die Zuhörenden. Ich hoffe, dass das trotzdem geht.
Wir versorgen euch mit den entsprechenden Links. Also falls ihr da noch irgendwie den Bedarf habt, euch da einzulesen oder so. Ich habe versucht, das möglichst gut einzuordnen, wenn ich gebingt habe. Ich glaube, es ist immer eher
mir. Das mache ich nicht immer so gut. Ja.
Nee, ich glaube, es ist immer eher mir geschuldet, weil mein Gehirn so hopsig ist. Ich habe ein hopsiges Gehirn.
Geh zu Ostern, kommst du richtig in Geltung. Aber
das ist jetzt vorbei.
Ja.
Ja. Ich finde gut, dass wir am 1. Mai über Hexen gesprochen haben auch.
Ja, gehört da auch hin.
Ne?
Absolut.
So.
Auch ein Buch, das ich empfehlen kann, aber das hatten wir ja schon.
Ja.
Also diesmal hatte ich zur Literaturgrundlage von Eugen Fink Existenz und Koexistenz. Grundprobleme der menschlichen Gemeinschaft. Das ist in seinen Nachlassvorlesungen. Das ist all, aber nicht obsolet. Und dann die feministische Perspektive zu diesen Fragen, wie kümmert man sich umeinander und wie kommen Frauen überhaupt vor? Carol Gilligan in A Different Voice. Das ist so ein Grundlagending. Und Virginia Held, The Ethics of Care. Wir haben hauptsächlich gesprochen über Kate Manning, Down Girl. Wenn man sich fragt, warum Down Girl, das verraten wir jetzt nicht, ne? Dann sollen die Menschen das Buch lesen, warum das Buch Down Girl heißt.
Das habe ich mich auch gefragt, glaube ich. Ja.
Das sage ich, wenn das Mikro aus ist, ist mir nämlich erst auf Seite so und so viel begegnet und dann dachte ich, ach so, ja klar, Mann, bin ich doof. dieses mit öffentlicher und privater Vernunft stammt bei Kant aus der Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung tatsächlich? Da kennen wir immer nur die ersten 5 Sätze, aber es lohnt sich, etwas weiter zu lesen. Und die Frage der Humanität und wie Bedürfnisse wahrgenommen werden, dies und jenseits der Geschlechterfrage, das hatte ich bei Martha Nussbaum nochmal nachgelesen zu Women and Human Development. Das ist der Capabilities Approach, wo sie fragt, das ist der Fähigkeitenansatz, wen befähigen wir wozu und in welcher Weise. Ja. Das war's von mir. Aber du hattest auch noch die Posts und den Artikel.
Genau, ja. Also ich würde die Artikel, die ich dazu gefunden habe, der erste war im Standard, im österreichischen Standard. Dann im Spiegel gab es einen Artikel dazu, der ist aber leider hinter einer Paywall. Das kann ich euch da nicht ersparen. Aber falls ihr einen Bibliotheksausweis habt, viele dieser Artikel kann man dann tatsächlich mit ein bisschen Verspätung in den Bibliotheken auch ergoogeln, im Pressreader und so. Das heißt, ihr könntet die da lesen. Ansonsten gibt es da zig Posts zu. Wie gesagt, das Original kann ich euch nicht mehr verlinken. Ich kann aber sagen, dass ich mir das angeschaut habe und dann entsprechend auch das Ganze kommentiert habe. Ich kann euch natürlich gerne auch die Kommentare zum Thema Sexismus im Fußball verlinken, falls euch das interessieren sollte, warum das so schwierig ist, das zu benennen und warum das für viele auch schwierig ist, das zu erkennen. Und ansonsten, ich glaube, das war's erstmal, ne? Also Witches, Bitches, It Girls kann ich in jedem Fall noch dazu empfehlen.
Und Hexen von Mona Chollet natürlich auch.
Genau, und auch Rebecca hat jetzt zum 1. Mai nochmal in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über Hexen veröffentlicht, der ja vielleicht auch ganz passend ist. Den verlinke ich euch natürlich auch gerne. Auch hier ist die Paywall. Aber wenn ihr Rebecca zum Beispiel auf Instagram folgt, dann könnt ihr den da, glaube ich, auch lesen. Die hatte den gescreenshottet. Genau, ansonsten würde ich sagen, jetzt kommt der quasi Abgesang, der mittlerweile ja kurz geworden ist.
Ja, das stimmt.
Wenn ihr uns zugehört habt, dann könnt ihr uns finden, zum Beispiel unter www.wasdenkstdudenn.de. Da habt ihr auch die Chance, einen Kommentar zu hinterlassen. Ihr könnt uns Mails schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr findet uns auf Mastodon unter wasdenkstdudenn@podcasts.social und das war's auch schon an dieser Stelle. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und falls ihr uns einen kleinen Push geben möchtet, das hilft uns immer. Das hat länger nicht mehr stattgefunden, also nicht als Beschwerde, sondern nur als Hinweis, wenn ihr Rezensionen schreiben möchtet, zum Beispiel bei Apple Podcasts, dann macht das doch gerne. Dann wissen andere Menschen, ob sie sich diesen Podcast vielleicht auch anhören möchten oder empfehlt uns FreundInnen, KollegInnen, Menschen, die ihr nicht leiden könnt.
Mit der schlimmsten Folge like ever.
Genau, ja. So, vielleicht werden ja doch noch ZuhörerInnen, wer weiß. Auf jeden Fall würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr uns helft, diesen Podcast ein bisschen weiter zu verbreiten. Wie gesagt, wir fliegen gerne unterm Radar,
oh,
aber
ja.
Vielleicht kennt das ihr Menschen, okay. Von denen ihr einfach denkt, hey, ich glaube, das ist eine Folge, die würde die Person auch interessieren. Dann überlegt doch mal, ob ihr dann einfach einen Link verschickt. Und ansonsten würde ich sagen, ja, genießt den Frühling, wenn ihr könnt und nicht Heuschnupfen habt oder sowas. Macht euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.
Tschüss.